Ja, liebe Geschwister, das Thema lautet Verbindlichkeit heute. Verbindlichkeit, und ich möchte euch erstmal den Fahrplan bekannt geben für die nächsten 45 Minuten, 50 Minuten, je nachdem. Weiß nicht, wie lange es geht, habe es ja noch nie gehalten. Und die sind folgende, dass ihr euch orientieren könnt. Zunächst ein paar Vorbemerkungen. Dann Punkt 2, der Begriff Verbindlichkeit. Wir versuchen eine Definition beziehungsweise Synonyme zu finden. Drittens, Vorkommen in der Bibel. Viertens, Verbindlichkeit als Wesenszug Gottes. Fünftens, das Wesen Gottes widerspiegeln. Sechstens, die gesellschaftliche Demontage biblischer Werte. Dann halten wir kurz inne und hören ein Lied. Dann der letzte Punkt, der längste Punkt, der Punkt 7, Verbindlichkeit im Leben eines Christen. Und als letztes dann eine Zusammenfassung. Es sind 8 Punkte, aber ihr werdet merken, die ersten Punkte, die gehen ganz kurz nur. Und der Hauptschwerpunkt wird natürlich auf das Praktische heute gelegt werden, immer belegt natürlich auch mit biblischen Auszügen, Bibelstellen, weil es ist ja immer wichtig, wenn man über solche Themen spricht, dass man nicht seine Meinung der Gemeinde darlegt und dann sitzt jemand hier und sagt, ich sehe das aber anders, sondern dass man das, was man sagt, dass man das auch belegen kann. Und nicht anhand von Studien, natürlich kann man auch mal eine Studie oder irgendwie aus der Archäologie was ranziehen, bei manchen Themen, dem wird es schwierig mit Archäologie, denke ich, aber trotzdem, das Entscheidende ist letztlich das Wort Gottes. Ja, wollen wir beginnen, ein paar Vorbemerkungen. Ja, wir als Gemeindeleitung, Leitungskreis, wie auch immer man das jetzt nennt, wir haben so eine Liste von Themen, die wir für wichtig halten, beziehungsweise die an uns herangetragen werden, wo mal jemand sagt, also das müsste mal gemacht werden, darüber könntet ihr mal jemand einladen, beziehungsweise, dass man auch immer so darauf achtet, dass es eine Ausgewogenheit in der Gemeinde gibt von den Themen, dass man jetzt nicht nur erbauliche Themen macht, aber auch nicht nur Warnthemen, kritische Themen, sondern dass das ausgewogen ist. Es bedarf in gewissen Abständen auch immer wieder kritischer Themen, aufrüttelnder Themen. Dann brauchst du eigentlich auch immer wieder Themen, die aufbauen, die uns ermutigen. Dann ist es auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen was aus der Naturwissenschaft, Schöpfung, Evolution macht. Entscheidend ist, dass es nicht so eine Schieflage gibt, sondern dass es ausgewogen ist. Und dass wir die Dinge, die die Bibel stark betonen und die Dinge, die die Bibel weniger stark betonen, dass wir die auch weniger stark betonen. Und da denke ich, sind wir gut orientiert. Dazu müssen wir aber natürlich die Bibel kennen. Und schauen, wo setzt sie die Schwerpunkte. Und dieses Thema ist, wie gesagt, herangetragen worden, oder wir hatten es in einer Liste, gibt noch ein paar andere Themen, die werden wir auch im Oktober, wird Robby darüber halten, da war das Thema Doppelleben in die Richtung mal auch gewünscht. Und das Thema Verbindlichkeit ist eins davon. Es ist ein Thema, das ist definitiv wichtig, und es ist ein Thema, was jeden was angeht. Also es gibt ja auch Themen wie vielleicht tausendjähriges Reich oder so, da könnte man sagen, okay, muss man auch mal drüber sprechen, aber es geht uns jetzt nicht so viel direkt an in unserem Alltag. Aber Verbindlichkeit, das ist was, da hat jeder von uns zu tun, und es ist okay, keiner, der hier sitzt, der sagt, na, für mich ist das egal, also mich geht das nichts an. Das gibt's nicht. Ja, es hat jeder betroffen, ganz persönlich. Und natürlich auch jeder Christ betroffen. Und es ist ein Thema, was auch wichtig ist fürs Gemeindeleben. Denn ohne Verbindlichkeit funktioniert wenig in der Gemeinde. Ja, man kann sagen, mehr noch, ohne Verbindlichkeit würde es gar keine Gemeinde geben. Da wäre alles lose, ja, jeder macht so, was er will. Der eine ist mal dort, der andere mal dort. Da hört man dort eine Predigt an, übers Internet oder was weiß ich. Aber Gemeinde selber bedarf das einfach, das ist ein Grundelement. Kommen wir jetzt im zweiten Punkt zu dem Begriff. Und da ich habe mal geguckt, Wikipedia ist ja jetzt für manche heiklen Themen keine gute Quelle, aber bei dieser Frage, bei so einem Begriff, sage ich mal, kann man es schon benutzen. Und das fand ich gut, was dort steht. Und ich möchte es mal vorlesen in Auszügen. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer bzw. Standhaftigkeit, mit der eine Person, teils unter widrigen Umständen, zu seiner Zusage oder Absichtserklärung, zusammenfassend Versprechen genannt, steht, die sie einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat. Sie gilt vielen als zwingende Voraussetzung für einen fairen und korrekten Umgang miteinander und impliziert Verlässlichkeit. Also impliziert, das ist sozusagen drinne, in Verbindlichkeit ist Verlässlichkeit drinne in dem Begriff. Ich lese es nochmal vor, weil sind solche Definitionen manchmal ein bisschen sperrig, sage ich mal. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer bzw. Standhaftigkeit, mit der eine Person, teils unter widrigen Umständen, zu einer Zusage oder Absichtserklärung, auch Versprechen genannt, steht, die sie einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat. Sie gilt vielen als zwingende Voraussetzung für einen fairen, korrekten Umgang miteinander und impliziert Verlässlichkeit. Ja, also es geht um Ausdauer, es geht um Konsequenz. Wir würden sagen, wir ziehen was durch, wir sind konsequent. Es geht um Standhaftigkeit, auch unter widrigen Umständen haben wir gerade gelesen. Also nicht so nach Stimmung, sondern immer. Und es geht um ein Versprechen. Ja, was ist ein Versprechen wert, wenn es nicht eingelöst wird? Das ist ein Versprechen, das man einer Person macht oder anderen oder mehreren Personen. Da kann man jetzt wieder auch in Richtung Gemeinde oder auch Vereine, das betrifft ja alle, denken, also wo mehrere Personen zusammenkommen. Und das Thema Verlässlichkeit spielt hier mit rein. Und interessant, hier steht auch, dass es auch von der Gesellschaft als etwas gesehen wird, was man braucht, wenn man fair und korrekt miteinander umgeht. Da braucht man Verbindlichkeit. Dann habe ich mal geschaut, Synonyme, also Wörter, die damit verwandt sind, ähnliche Wörter, was gibt es da? Gibt es ganz viel. Zum Beispiel bindend. Jemand ist bindend oder es ist was bindend, eine Sache. Eine Sache ist gültig, verlässlich, verpflichtend, zuverlässig, ja sogar zwingend, dann hilfsbereit, hängt sogar damit zusammen, abgemacht, ausgemacht, besiegelt, beschlossen, unverbrüchlich, verbürgt, amtlich, definitiv, zugesichert. Und dann noch drei Substantive, Bereitwilligkeit, Dienstbarkeit und, da denkt man vielleicht als erstes dran, Treue. Also Verbindlichkeit hat was mit Treue zu tun. Es drückt aber noch ein bisschen mehr aus, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir dann auch heute in den Fokus rücken wollen. Und das Gegenteil von Verbindlichkeit ist das, wo das Wort un immer davor steht. Ich habe es heute überlegt, gibt es eigentlich ein Wort, wo un davor steht, was positiv besetzt ist? Also, weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht probiert, gibt es vielleicht Ausnahmen. Aber zum Beispiel die negativen Dinge, ne? Gegenteil, Unverbindlichkeit, Untreue, Unzuverlässigkeit oder auch unsicher. Ne? Man ist unsicher. Also bei un ist immer irgendwie was Negatives damit verbunden. Ist mir heute so aufgegangen. Verrückt. Ja, also dort, wo man das ransetzen kann. Ja, Punkt 3. Vorkommen in der Bibel. Ja, vielleicht habt ihr euch schon mal damit befasst diese Woche, habt vielleicht mal gegoogelt, gibt es ja gute Suchmaschinen, gibt man das einfach ein, das Wort, und dann erscheint, egal, Schlachterbibel zum Beispiel, das Vorkommen. Und wer das gemacht hat, der wird gemerkt haben, es kommt nicht vor. Der Begriff steht nicht in der Bibel. Das heißt, wir können eigentlich jetzt abbrechen die Stunde, gehen nach Hause oder wir essen noch was schön und dann ist es vorbei. Nein, ist Quatsch. Aber es ist tatsächlich so, dieser Begriff ist relativ modern. Er kommt so in dieser Form nicht vor. Aber die Sache und viele ähnliche Begriffe, die kommen sehr wohl in der Bibel vor. Also Verbindlichkeit kommt nicht als Begriff vor, aber als Sache. Anderer Punkt, Dreieinigkeit, Trinität kommt auch als Begriff, als Wort nicht in der Bibel vor. Und doch zeigt die Bibel uns an ganz vielen Stellen, dass Gottes Wesen eben 3 in 1 ist. Also ist die Sache kommt vor, aber das Wort nicht. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Dinge, die wir heute vielleicht auch anders ausdrücken, ein Stückchen. Oh, ich denke mal, Konsequenz habe ich jetzt nicht geguckt. Konsequenz ist ja auch was ganz Tolles, was Biblisches. Und ich denke mal, so vom Wort her wird es wahrscheinlich auch nie vorkommen. Ne? Also da muss man dann gucken, was ist damit verwandt. Und da gibt es ja auch schöne, jetzt sag mal, Sprachschlüssel, heißt das so, griechischer Sprachschlüssel, da steht ein griechisches Wort und die ganzen Bedeutungen, gerade im Neuen Testament. Das ist mal ganz interessant, was da alles so gibt. Ja, und wenn wir in der Bibel schauen, welches Wort ist jetzt da relevant, da fällt eben, was ich schon gerade gesagt habe, das Wort Treue als erstes eigentlich ein. Und da findet man einiges. Das Wort Treue oder treu oder auch getreu, sei getreu, das kommt 116 Mal vor. zumindest in der Schlachterbibel, kann abweichen in anderen Übersetzungen, 116 Mal. Und das Wort Treu, das hat seinen Ursprung oder hat denselben Ursprung wie das Wort Vertrauen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, also im Hebräischen und im Griechischen. Der Ursprung ist das Wort, wo man auch Vertrauen hineinsetzt, Treue. Das ist ja schon so ähnlich, ne? Trauen, jemand trauen, vertrauen, Treue. Und das wiederum hat etwas mit Glauben zu tun. Es gibt auch Stellen, wo manche Glauben übersetzen, manche auch Treue übersetzen. Also es hängt alles damit zusammen. Das heißt, und das haben wir, denke ich, jetzt in einer kurzen Zeit trotzdem gemerkt, auch wenn das Wort nie vorkommt, dass es kein Randthema ist, sondern dass es etwas ist, was den Kern des Christseins betrifft. Ganz persönlich halt auch, aber eben auch für uns jetzt als Gemeinde. Vierter Punkt. Verbindlichkeit ist ein Wesenszug Gottes. Ich habe einige Bibelstellen aufgezählt, wo das ganz deutlich wird. Eins ist 1. Korinther 1, Vers 9. Das zitiere ich mal. Dort steht in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Es gibt noch andere Stellen. Auch im Korinther gibt es mehrere. Ich lese uns noch eine exemplarisch. 2. Thessalonicher 3, Vers 3, kann man sich gut merken. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Dort heißt es, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ja, da geht es ums Gebet in dieser Stelle, dass der Paulus ums Gebet, um die Fürbitte sozusagen der Geschwister dort bittet, weil sie auch natürlich Anfechtungen begegnet sind auf ihren Missionsreisen und dann aber dieses Aber der Herr ist treu. Ein Wesenszug des dreieinigen Gottes, Treue. Ja, und mehr noch. In der Offenbarung ganz am Ende, Kapitel 19, Vers 11, dort steht über den wiederkommenden Christus. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Also da steht direkt, der heißt so. Der wiederkommende Christus, also der auf diesem Pferd sitzt, der heißt so, der Treue und der Wahrhaftige. Also steht nicht nur, der wiederkommende Herr ist treu, was schon wunderbar ist, sondern es heißt, dass es ein Name des Ewigen ist. Ein Name des Ewigen, der Treue. Oder auch der Wahrhaftige. Auch das hängt zusammen. Ja? Gott ist der Treue und er ist der Wahrhaftige. Das heißt, man kann ihm vertrauen. 100%. Man kann sich auf ihn verlassen. Seine Zusagen, die sind verlässlich. Und die sind gültig. Die sind besiegelt, um noch ein anderes Wort zu nennen. Das Siegel. Sie sind unverbrüchlich. Und das bedeutet natürlich auch, wenn er unverbrüchlich ist, wenn seine Zusagen absolut vertrauenswürdig sind, dann ist auch die Bibel, sein Wort, absolut zuverlässig, absolut verbindlich. Und wir haben das ja auch bei uns im Bekenntnis. Wir haben ja ein Bekenntnis, jetzt nicht so, dass wir jetzt das aufsagen, in manchen Gemeinden wird das Glaubensbekenntnis aufgesagt, aber wir haben auch ein Bekenntnis in der Gemeinde. Und ein Punkt ist, dass wir glauben und bekennen, dass die Bibel irrtumslos ist. Die Bibel ist irrtumslos, das heißt, sie ist, ja, es gibt jetzt unter Theologen so diese Diskussion, Irrtumslosigkeit der Schrift und Unfehlbarkeit der Schrift. Genau, danke. Unfehlbarkeit. Unfehlbarkeit bedeutet, okay, es ist jetzt in den Heilsaussagen sozusagen zuverlässig, aber in den anderen Punkten, wo es jetzt um Details geht, muss es jetzt nicht stimmen. Irrtumslosigkeit, was wir glauben, bedeutet, dass auch dort, wo sich die Heilige Schrift in Fragen der Biologie zum Beispiel äußert oder auch der Geografie, Geologie und so weiter, oder auch bei Zahlen, dass sie auch dort keinen Fehler beinhaltet. Es macht ja auch keinen Sinn, es wäre ja auch unlogisch, ne? Wenn ein Gott, der selber absolut verlässlich ist, der gar nicht in der Lage ist, zu sündigen, einen Fehler zu machen, er kann keinen Fehler machen, Gott ist perfekt, uns ein Wort übergibt, was dann doch ein paar, sag ich mal, Schüsselfehler drin hat, Das ist nicht logisch. Das ist auch unter Theologen eigentlich nicht logisch. Na, man kann nicht sagen, okay, es ist, Gott ist perfekt, Gott ist heilig, auch die Bibel, okay, da gibt es ein paar Dinge. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Das ist auch klar. Es gibt auch schwierige Stellen. Das ist auch wiederum klar. Aber das heißt nicht, dass das, was Gott eingegeben hat, Fehler enthält. Ja, das glauben wir, das bekennen wir. Und ich denke, das ist wohl ganz wichtig als Grundlage der Gemeinde, weil wenn wir dort irgendwo einen Millimeter nachgeben, dann geht es auch dort los und dann wird dort Kompromiss gemacht. Und so. Das ist halt ein ganz zentrales Ding. Und dazu noch ein Vers, Psalm 93, Vers 5. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Vielleicht ein Vers, den man auch bei der Frage nach der Bibel, nach der Zuverlässigkeit weniger hört, sage ich mal. Man hört ja oft so, alle Schrift ist von Gott eingegeben und so weiter. Aber dieser Vers ist auch sehr schön. Dieser Psalm, wo der Psalmist bekennt, deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Also er sagt sogar noch das Wort sehr. Sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Also das gilt für immer. Das war der vierte Punkt, die Verbindlichkeit als ein Wesenszug Gottes. Gott ist treu, er ist verbindlich, er ist zuverlässig. Punkt 5, das Wesen Gottes widerspiegeln. Wenn Gott verbindlich ist, wenn Gott treu ist, dann sollen wir das auch sein. Als Christen werden wir aufgefordert, in den Lehrbriefen, ich habe hier zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 18, werden wir aufgefordert, dass wir uns verwandeln lassen sollen in sein Bild. Also wir sollen uns nicht selber verwandeln. Das ist jetzt, denke ich, sollte uns anstrengen, ja, natürlich. Aber das muss jemand machen. Also es muss jemand an uns wirken, sozusagen. Wir müssen uns zur Verfügung stellen, ihm, dass er uns in sein Bild verwandeln kann. In 2. Korinther 3, 18 steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt oder umgestaltet, kann man auch übersetzen, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also wie werden wir umgestaltet, wie werden wir verwandelt? Indem wir den Herrn anschauen, indem wir wegsehen von uns, indem wir hinsehen auf ihn. Und dafür gibt es natürlich viele Gelegenheiten, viele Möglichkeiten und eine davon ist auch die Gemeindeversammlung und die Gefahr besteht natürlich, dass man sonst irgendwie immer was findet oder jemand anders, der Teufel, findet was, wo er uns ablenken kann, ne? Wo uns Dinge wichtiger macht, wo wir auf andere Dinge blicken. Ja, Bernd hat es kurz gesagt in der Einleitung, ne? Man würde ja durchdrehen, wenn man nur das sehen würde, was in der Welt passiert und nicht wissen würde, dass es da einen gibt, der da drüber steht und der alles in seiner Hand hält und wenn wir auf ihn blicken, dann sind die Dinge zwar noch da, die schlachten Dinge, die es so gibt im Leben, aber die verlieren an Bedeutung, beziehungsweise wir wissen, dass wir keine Angst haben brauchen, weil wir eben dem Herrn gehören, der alles im Griff hat. Aber dazu müssen wir ihn anschauen, wir müssen aufschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auch das wurde heute schon gesagt. Ja, wir sollen seine Eigenschaften widerspiegeln. Widerspiegeln, also das ist ja auch ein interessantes Wort. Seine Eigenschaften, die er sozusagen uns zeigt, sollen wir dann auch nach außen zeigen. Und dann sehen Menschen uns und die sehen, dass wir anders sind. Aber das ist ein riesiges Problem, finde ich, weil es ganz schwer ist. Und weil wir da alle, die wir hier sitzen, scheitern. Ich merke das ja auch bei mir, wie man da scheitert, wie man da denkt, man, schlechtes Zeugnis wahrscheinlich gewesen jetzt vor der Welt. Dennoch, dieser Anspruch besteht, wir sollen das tun, wir sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Und Paulus sagt den Galatern zum Beispiel auch, dass er möchte, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt, Galater 4,19. Also Gestalt gewinnt heißt, das ist ein Prozess. Auch dieses verwandelt werden, das ist ja nichts, bekehrst dich jetzt und auf einmal gehst du nur noch strahlend durch die Gegend und alles ist toll und alles ist super. Sondern es ist ein Prozess. Und der Prozess, der endet mit dem Tod. Nicht vorher. Es gab ja manchmal welche, die gemeint haben, der würde schon vorher enden. Jonathan Paul, der Pfingstler, der in der Jahrhundertwende gesagt hat, dass er eigentlich keine Sünde mehr erlebt, ne? Dass ja, im Prinzip Christus so ähnlich ist, dass das alles perfekt ist bei ihm. Ja, wir kennen das, haben wir auch schon oft hier erzählt, wo er das vor der Gemeinde bekannt hat, dass er seinen alten Adam seit einigen Monaten nicht mehr gesehen hat und die Gemeinde dann lachen musste, weil er gesagt hat, wir haben ihn aber gesehen. Ja, also ist natürlich auch Quatsch, ist Hochmut und es ist ein Prozess, der erst aufhört, wenn der Jesus wiederkommt. Er soll in uns Gestalt gewinnen, wir sollen uns verwandeln lassen, Römer 12, das werden wir dann auch nochmal hören, den Vers, der ist auch ganz entscheidend da, dass unser Wesen verwandelt werden soll. Ja, Punkt 6 jetzt schon. Punkt 6, die gesellschaftliche Demontage biblischer Werte. Ja, im Zuge der Aufklärung und Säkularisierung, also Entchristlichung sozusagen, wurden natürlich auch biblische Werte als veraltet angesehen und immer mehr demontiert, abgeschafft. Biblische Werte brauchen wir nicht mehr. Gott brauchen wir nicht mehr. Und heute in unserer, ich sag mal, Instant-Gesellschaft richtet sich der Blick des Menschen in erster Linie auf sich selbst. Man will alles schnell haben. Ich will alles haben. Das nennt man Individualismus oder auch Egoismus. Ego, das Ich. Und dieser Individualismus, der begegnet uns auch überall. Und damit haben wir uns zu kämpfen, auch wenn wir zum Beispiel Lehrer vielleicht sind oder Arbeitgeber oder auch als Gemeindeleitung oder wer jetzt auch mal vielleicht was organisieren musste, der wird es erlebt haben. Unverbindlichkeit, Untreue, Unzuverlässigkeit, darunter haben viele Menschen zu leiden, aber keiner ist dran schuld, natürlich, ne, ist klar. Wir sind natürlich nicht so, wir sind immer verbindlich, immer treu. Nee, also wir müssen natürlich das selber auch kritisch reflektieren. Wie sieht es bei uns aus? Ich sage mal ein Beispiel. Ich spiele seit einigen Jahren Volleyball. Robby spielt auch jetzt mit. In der Bolungenwitz ist es immer 16 bis 18 Uhr. Es kann ja nicht immer, weil man wirklich auch manchmal arbeiten muss oder irgendwas mal ist. Früher war das so, 16 Uhr, Sonnabend, Volleyball, Bolungenwitz. So, das war so. Ja, da waren immer so 10 bis 15 Leute da und es fand halt immer statt eigentlich. Ich war im Sommer, gab mal eine Ausnahme, aber es fand eigentlich immer statt. Dann war es so, dann gibt es ja nur Gruppen, WhatsApp und alles. Und nun war das so mittlerweile, dass man, ich rufe da manchmal Sonntagmittag an, 13 Uhr, 16 Uhr geht's los, da muss man ja noch hinfahren. Ist es die heute überhaupt? Wie haben sich die gemeldet? Und ja, jetzt sind 4, jetzt sind 6, dann haben wieder 2 abgesagt, sind wieder 3 dazugekommen. Also, sowas meine ich, ne? Als klassisches Beispiel mal. Robby fragt jetzt immer schon Freitag, der wird ein bisschen besser jetzt. Aber das ist Wahnsinn eigentlich, ne? Individualismus, ne? Man guckt, ach, vielleicht kommt doch noch was Besseres und na, das sah ich doch wieder ab und kurz vorher und ich komme doch nie und ich denke, das kennt ja alle und es ist ein Drama. Und ja, wie gesagt, Lehrern geht das auch so und auch, wie gesagt, Arbeitgebern, das merkt man auch manchmal, wenn man so Praktikanten hat, gibt auch Ausnahmen, ne? Ist nicht jeder gleich. Aber es ist wirklich manchmal so, dass man das einfach spürt, diese Unzuverlässigkeit. Und irgendwie hat man den Eindruck, das wird nie weniger. Und auch viele Gemeinden haben darunter zu leiden einfach. Also das macht vor uns nicht halt. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ein Thema, was man nicht sagen, das geht der Welt was an und wir sind da raus, uns betrifft es nicht. Nein, uns betrifft es genauso. Man will sich selten verbindlich verpflichten zu einer Sache. Man lässt sich gern mehrere Optionen offen. Na, jetzt bei dem Volleyball kann ja noch was kommen, was besser ist. Und wenn es dann nicht passt, dann wechselt man einmal einen Job relativ schnell. Na, es gibt Dinge, da ist es so, ne, dann sollte man wirklich, denke ich, einen Beruf wechseln. Aber es ist halt alles sehr, ich sag mal, inflationär heutzutage. Oder man wechselt immer einen Partner. Ne? Kann man doch immer machen. Langweilig geworden. Treue, Verbindlichkeit ist jetzt nicht so wichtig. Läuft gerade nicht gut. Ja, da hole ich mal wieder eine andere. Aber dann geht's wieder los. Auch hier, also auch, das wäre ein Thema für sich, ne? Treue in diesem Bereich. Aber auch da spielt es natürlich rein. Ja, man will sich nicht binden. Und wir sind eigentlich auch eine bindungslose Gesellschaft geworden. Aber dabei ist ja sogar medizinisch bewiesen, dass jeder Mensch positive Bindungen braucht. Ja, schon in der Kleinkindererziehung spricht man davon, auch gerade die ersten 3 Jahre, umso jünger, umso mehr, auch die Mutter-Kind-Beziehung, das ist ja eine Bindung letzten Endes, das ist ja nichts Unverbindliches. Ne? Das Kind schreit und da kommt sie mal, die Mutter, da kommt sie mal, nee, Kind weiß nicht, was los ist, nee, da geht man hin, ne? Ganz normal. Das ist Bindung. Bindung ist immer bei uns zu negativ besetzt, aber es ist eigentlich nichts Negatives, sondern was Positives. Und nochmal, das brauchen wir und wir gesunden da auch. Also das ist medizinisch nachgewiesen, dass viele Probleme, die dann auch später kommen, auch in der Pubertät und auch noch später, wo Menschen das irgendwie nie gelernt haben, dass die das nie können, dass das die Ursache ist, dass sie diese Bindung nicht erlebt haben und selber dann auch sich ganz schwer tun, sich selber für eine Sache, sage ich mal, zu binden. Bindung gibt auch Sicherheit natürlich. Und wie gesagt, man lebt gesünder. Sie geben einen festen Halt im Leben und Probleme können einen weniger stark erschüttern. Und wenn ein Volk, wie unser Volk, Gott aus ihrem Gemeinwesen verbannt, dann verliert das Volk auch an Stabilität. Und das wirkt sich dann auch auf deren Bürger aus. Und umso mehr sind wir ja hier gefragt als Christen. Wir sollen uns eben in unserem Denken nicht dem Zeitgeist anpassen, sondern ein eigenes biblisches Profil haben und ich nenne es mal so auch eine Gegenkultur leben. Ja, eine Gegenkultur, also das Gegenkultur meine ich damit, alle Lebensbereiche sind da gemeint. Und der Vers, der da passt, ist Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also passt euch nicht diesen Dingen an. Es ist ja überall so, die machen das doch auch so. Ich sage lieber nicht zu und so weiter. Nein, sollen wir nicht sein, sondern wir sollen anders sein und das wird die Welt sehen. Und entscheidend ist aber, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eines Sinnes. Das heißt, es ist jetzt keine äußere Sache, sondern es ist letzten Endes eine Herzenssache. Es ist eine Herzensfrage. Bevor wir zum eigentlich letzten Punkt kommen, hören wir jetzt ein Lied.
Ich hatte versprochen, vorher noch was zu sagen. Okay. Ich musste die ganze Zeit mit an den Pferdekopf dahin schauen. Ich dachte, der ist leblos, denen ist egal, ob er versorgt wird oder nicht. Aber stell dir vor, du bist in einem Reiterverein und hast ein Pferd. Ja, das musst du versorgen. Ne? Christian, stell dir vor, du als Bauer, also mit deinen Tieren, wäre es schwierig, wenn du da sagst, na, heute kriegen sie mal Futter und dann die nächsten 3 Tage schönes Wetter. Das sollen sie mal sehen, wo sie was zu fressen herkriegen. Da gibt's großes Chaos. Muss ich so dran denken. Ne? Der Pferdekopf ist leblos, aber mit lebendigen Tieren ist es anders. Ich habe dran gedacht, eine tote Gemeinde. Die meisten, die hier kommen, die kommen ja bestimmt aus irgendwelchen gemeindlichen Hintergrund, wo sie gesagt haben, dann irgendwann mal, da kann ich irgendwie nicht mehr hingehen. Es wird immer mieser, immer der Tod im Topf oder es kommen fremde Dinge hinein, fremde Geister und hatten damit Probleme. Aber sie haben alle irgendwann oder ihr habt alle mal irgendwann angefangen, sich für Christus nämlich zu entscheiden, die Bibel zu lesen und so weiter. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Du hast es vor uns ja auch mal angesprochen mit dem Wort, ja, dran zu bleiben an Christus und der Gemeinde. Du hast es auch schon gesagt, in der Gemeinde fehlt was, wenn viele fehlen. Ja, die sind wichtig. Und deswegen habe ich mir mal dieses Lied so rausgesucht. Das heißt, ich habe gewählt. Ich habe gewählt, habe einmal mich entschieden. Und da steht ein Text drunter aus 2. Chronik 16,9. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Nochmal, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, und da sehe ich mich, wie ich doch immer wieder mal vom Herrn weglaufe und anderen Dingen die Priorität gebe. Weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht's so. Aber trotzdem dieses Lied, ich habe gewählt.
Thank you.
Ja, vielen Dank, Matthias, für das Lied. Punkt 7, der letzte Punkt, bevor wir dann zur Zusammenfassung kommen. Wir hatten uns das Wort Verbindlichkeit angeguckt, versucht, eine Definition und Synonyme zu finden, haben geschaut, ob es in der Bibel vorkommt und festgestellt, dass die Sache vorkommt. Dann haben wir gesehen, dass Verbindlichkeit ein Wesenszug Gottes ist und dass wir als Christen sein Wesen widerspiegeln sollen. Aber wir haben dann leider jetzt auch im vorletzten Punkt gemerkt, dass in unserer Gesellschaft eine Demontage biblischer Werte gelebt wird und vorangetrieben wird und wir ein Gegengewicht sozusagen bilden sollen als Christen. Und deshalb jetzt der letzte Punkt, Verbindlichkeit im Leben eines Christen. Ja, es geht sowohl um das ganz persönliche Leben, was keiner sieht, außer Gott, als auch um das Gemeindeleben. Denn Christsein ist immer auf Gemeinschaft angelegt. Ein Christ kann gar nicht ohne Gemeinde sein. Das ist wesensmäßig, weil wir ja von einem Leib Christi sprechen. Und bei einem Leib, da ist nicht nur einer individuell. Ich weiß, es gibt ganz schwierige Situationen. Es gibt ganz schwierige Situationen in Regionen, auch in Ostdeutschland, so in Richtung Brandenburg hoch an der Grenze, wo wirklich ganz wenig ist und wo man wahrscheinlich wirklich zum nächsten Hauskreis eine Stunde fährt. Und da kann es auch mal sein, dass ja da einfach eine Einsamkeit da ist, aber es ist einfach auch dieser Wunsch, denke ich, bei den Geschwistern dort da, sich zu treffen, und wenn es eben in einem kleinen Hauskreis ist. Sogar in der Gottheit selber gibt es Gemeinschaft. Denken wir nur an die Trinität. Also das Wesen Gottes ist auf Gemeinschaft angelegt, innerhalb des Wesens Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir zu seinem Ebenbilde geschaffen sind, wir haben auch einen Körper, wir haben einen Geist, wir haben eine Seele, dann sind wir in uns schon Gesellschaftswesen, Gemeinschaftswesen. Und wir brauchen immer andere. Das ist einfach so, ist normal. Und es ist was Schwieriges manchmal, man reibt sich, aber es ist natürlich auch was Schönes. Und in der Gemeinde ist es genauso. Da ist es auch manchmal schwierig. Ja, ich habe vorhin wieder was gehört von einer Gemeinde, die auf einem guten Weg ist, wo es da sehr, sehr schwierig zurzeit aussieht. Und der Teufel natürlich versucht, da auch gerade in bibeltreuen Gemeinden Dinge reinzubringen, ja, wo Spaltungen dann auftreten. Das tut wirklich weh. Und ja, nicht diese Gemeinden, die es ernst meinen, natürlich mehr angreift als Gemeinden, sag ich mal, die wischiwaschi sind. Weil warum soll er die angreifen? Und deswegen müssen wir damit immer rechnen, dass das uns auch betrifft. Aber wir dürfen uns da nicht irre machen lassen. Wir möchten da auch dagegen kämpfen und wir möchten da auch das Band der Einheit und der Liebe bewahren. Das ist ganz wichtig. In 1. Korinther 4, Vers 2 heißt es ganz kurz, dass von einem Haushalter nur verlangt wird, dass er treu erfunden wird. Mehr zunächst nicht. Es wird von einem Haushalter verlangt, dass er treu ist. Das heißt, dass er einfach nur, sag mal, da ist. Da ist noch nicht was Großes gemeint. Du musst das, du musst jenes, du musst vorne stehen, Stunden halten, du musst alles leiden, du musst das machen. Nein, treu sein, das ist das Erste. Im persönlichen Leben natürlich auch. Es gab ja mal das EC-Bekenntnis, das war gut. Benne hat es schon mal angesprochen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr am EC sind, das Bekenntnis war mal gut, jetzt ist es nicht mehr ganz so, sag ich mal. Und da stand auch drin, ich will treu die Bibel lesen und beten. Ja, das stimmt. Treu die Bibel lesen, sogar täglich, ne, stand da drin. Also Treue im persönlichen Leben, wo es auch keiner sieht, wie gesagt. Ne? Einer sieht uns ja. Bibel lesen und Gebet. Und seien wir doch mal ehrlich, ich nehme mich da hier aus, dass da Luft nach oben ist, auch gerade beim Gebet. Und natürlich auch Treue in der Lebensführung, wenn es keiner sieht. Wir haben in der Bibel Vorbilder für Treue. Vielleicht fällt euch da ein Name ein. Genau, genau, der Daniel. Der Daniel, da steht im Daniel 6, Vers 5b, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Damit ist nicht gemeint, dass er perfekt war. Aber er war treu, er war nicht nachlässig, er war wirklich verbindlich, der Daniel. Und leider haben wir das Lied jetzt nicht in unserem Buch stehen. Wenn wir einen Beamer heute gehabt hätten, hätten wir singen können, fest und treu wie Daniel war. Ich denke, das kennen wir alle, das Lied. Fest und treu wie Daniel war, oder fest und treu gibt es ja auch die Zeitschrift. liegt auch aus von Wolfgang Bühne, die Zeitschrift Fest und Treu, macht das auch nochmal deutlich. In der Bibel wird zum Beispiel auch der Tychikus in Epheser 6, Vers 21 als ein treuer Diener bezeichnet. Tychikus oder der Gaius, das sind Leute, die stehen in der Bibel, die kennt man nicht. Gut, über Tychikus hat, glaube ich, mal jemand eine Stunde gehalten, vor einigen Jahren bei uns. Aber die sind nicht so bekannt, aber die werden in der Bibel als Treue bezeichnet. Das ist doch was Schönes. Die werden gelobt für ihre Treue. Gaius ist im dritten Johannesbrief. Timotheus noch, ne? Genau. Ja, und Treue ist auch eine Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22. Da werden ja die neuen Dinge oder das ist eine Frucht, ne? Also das sind jetzt nicht neun Früchte, sondern es ist eine Frucht, die sich dann entfaltet. Und da ist Treue genannt. Treue. Und da geht es in diesem Text um den Wandel im Geist. Das heißt, diese Form von Treue, die dort angesprochen ist, die haben nur Gläubige. Gibt es also doch nochmal einen Unterschied zwischen der Treue, die man auch sieht in der Gesellschaft. Ja, es gibt ja auch wirklich Ehepaare, die sind sich treu. Es ist ja nicht so, dass bei allen Probleme nur sind, sondern es gibt es ja durchaus. Ja. Es ist ja nicht so, dass es gar nicht mehr gibt. Aber als Frucht des Geistes, da kann es natürlich nur ein Christ haben, ist ja logisch. Aber es ist eine Frucht. Und wenn wir wiedergeboren sind, das ist ja das Schöne an der Sache. Wenn man das aufzählt oder wenn man das mal durchguckt, diese ganzen Dinge, die dort aufgezählt werden und sich selber überprüft, könnte man ja vielleicht bei manchen Dingen sagen, okay, das läuft ganz gut bei mir. Der nächste Punkt, da sieht es nicht so gut aus. Aber das Schöne ist, wenn wir einen Heiligen Geist haben, und das haben wir in dem Moment, wo wir gläubig werden, da haben wir diese Dinge eigentlich alle. Aber wir lassen halt die Früchte nicht immer so, oder die Dinge nicht immer so zur Geltung kommen. Also wir lassen uns nicht verwandeln sozusagen, das ist das Problem. Aber die sind da, die sind angelegt bei jedem von uns. Wie gesagt, Voraussetzung ist natürlich, dass wir gläubig sind. Also müssen uns das nicht noch holen, diese Dinge, sondern wir haben die schon. Aber müssen sie halt ausleben. Das ist das Problem leider. Dann natürlich auch, ich habe es schon gesagt, das kann man jetzt nicht trennen, das Persönliche und eben auch das Gemeindeleben. Dazu möchte ich uns einen ganz zentralen Vers aus dem Hebräerbrief vorlesen, oder sind ein kleiner Abschnitt, Hebräer 10, 23 bis 25. Habt ihr garantiert schon mal gehört, gerade in der Corona-Zeit, sehr aktuell damals. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Der Text enthält verschiedene Aspekte. Das Festhalten am Bekenntnis ohne zu wanken, das ist stabil. Also was Stabiles, Stabilität, Festhalten. Das ist ein Bekenntnis der Hoffnung, deren Grundlage die Treue Gottes ist. Steht ja hier, haben wir ja gelesen, denn er ist treu, hier haben wir es wieder, Wesenszug Gottes. Er hat die Verheißung gegeben und er wird sie auch umsetzen. Und wir sollen uns gegenseitig anspornen und ermahnen. Wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Wie gesagt, gilt jetzt eigentlich eher noch mehr als bei Corona. Das ist ja das Interessante, bei Corona, da gab es alles nicht überall. Da sind mehr gekommen vielleicht sogar noch, weil das hier stattfand. Aber auch wenn es vielleicht wieder besser läuft, ne, dass wir da dranbleiben, dass wir dann nicht sagen, jetzt ist es nicht mehr so wichtig, sondern dass man einfach regelmäßig da ist. Scheinbar war das damals bei den Hebräern schon ein Problem, an der der Brief gerichtet ist. Und dann nochmal der Blick auf die Wiederkunft Christi. Dieses Ermahnen und dieses einander anspornen, das soll umso mehr geschehen, als wir den Tag des Herrn herannahen sehen. Also umso näher die Wiederkunft Jesu kommt, umso wichtiger wird es werden. Weil der Teufel, der möchte Vereinzelung, der möchte die Gemeinden kaputt machen, auseinandertreiben, damit sie nicht mehr zusammenkommen und damit sie sich auch nicht mehr sozusagen gegenseitig auf Fürbitte halten können. Deswegen auch die Gebetskreise, die sind so wichtig, ne, dass man da wirklich miteinander betet und einfach füreinander einsteht. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, dass man sich verbindlich zu einer Gemeinde bekennt. Gehöre ich dazu oder bin ich nur Gast? Es ist natürlich so, wir haben ja keine Mitgliedschaft jetzt bei uns und das wollen wir auch nicht. Weil warum sollen wir ein e.V. werden? Also braucht ihr keine Angst haben, das wollen wir nicht. Das wird auch nicht kommen. Aber trotzdem möchte Gott diese Aussage. Das ist meine Heimat oder auch eben nicht, je nachdem. Ist ja auch keiner jetzt gezwungen, keine Frage. Und es ist einfach auch gut, wenn man sich gegenseitig kennt und weiß, welche Nöte jemand hat. Ich sage ja gerade Gebetskreise, ne? Das sind eigentlich immer sehr schöne Kreise. Ne? Wer dabei ist, kann das bestätigen. Man kann auch für Gutes natürlich beten, ne? Nicht nur für die Nöte, aber eben auch dafür, wenn eine OP ansteht. Kann man zusammen beten, das ist wunderbar. Ne? Wir haben es erlebt, wir erleben es immer wieder donnerstags. Es ist eine schöne Sache und es ist wichtig und wir wissen voneinander. Und wichtig ist aber, dass man das von innen heraus, also man muss das selber wollen. Ne? Also das kann man nicht verordnen. Ne? Sophie sagt manchmal, pass auf, was du sagst, hör, dass ich da nicht zu hart bin und so. Also man kann das nicht verordnen, man darf das gerne manchmal machen, aber das geht nicht. Man muss es wollen. Also es darf nicht aus Zwang heraus geschehen, dass man sagt, okay, jetzt muss ich halt mich mal wieder sehen lassen und so. Naja, manchmal muss man sich schon zwingen. Also der Alexander Seibel hat mal gesagt, gerade beim Bibellesen, da schleift er sich in der Gegenwart Gottes. So, dann wird's. Aber erstmal so, ne, kann durchaus mal sein. Aber wenn das immer so ist, ne, dass man sich zwingen muss, da stimmt auch was nicht. Also man muss es schon wollen. Deswegen sage ich ja, es ist eigentlich letztlich eine Herzenssache. Ne, und dort muss der Herr wirken, am Herz. Er muss uns einfach verändern und das muss was sein, wo man dann sagt, ey, das will ich doch, das ist doch wunderbar. Und nee, dann muss ich halt wieder. Das ist, denke ich, die falsche Einstellung. Und die Treue, die beginnt im Kleinen, nicht bei den großen Dingen. Lukas 16,10 steht, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ich denke, das ist so wichtig für Dienste in der Gemeinde, dass man erstmal klein anfängt und sich bewährt. Es gibt viele Dienste. Auch scheinbar geringe Dienste sind wichtig. Dienste, die nicht so geachtet werden. Als Beispiel das Orchester. Meine Frau, Gitarre spielt sie. Hat sich versteckt. Spielt Gitarre. Und die Gitarre, die nimmt man weniger wahr. Also die hört man jetzt nicht immer so raus, sag ich mal, wenn man nicht also Gehör dafür hat. Aber man merkt, wenn sie fehlt. Das merkt man wiederum. Da fehlt irgendwas. Und das ist so beim Saubermachen zum Beispiel. Man merkt, wenn es nicht gemacht ist. Das merkt man dann. Dann regt man sich auf und sagt, ja, es sieht wieder aus vielleicht. Oder auf dem Klo jetzt, wenn wir mit dem Saubermachen. Ne? Aber erstmal ist es ja nicht so wichtig. Ne? Nee, das stimmt nicht. Treue im Kleinen geht hier los bei ganz praktischen Aufgaben. Wer am Kleinen treu ist, dem kann man auch Größeres dann anvertrauen. Das sagt der Herr Jesus ja auch in den Evangelien, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Treue Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann, die sind wichtig und sehr wertvoll. Und lieber auch mal ein klares Nein, als ein Mal sehen. Denn eure Rede sei ein Ja, Ja oder Nein, Nein. Und wer einmal eine Sache organisiert hat, der weiß, wie wichtig das ist, dass man auch klare Zusagen hat und dass man sich auf diese verlassen kann. Und das ganz Krasse ist noch, in Offenbarung 2, Vers 10, da geht es um die Treue bis zum Tod. Da geht es um die Treue letzten Endes zu dem, der uns erlöst hat, zum Herrn Jesus. Dort sagt er in dem Sendschreiben, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Aber es gibt ein Problem, und zwar unsere Untreue, unsere Unzuverlässigkeit, unsere Unverbindlichkeit. Wir haben Probleme mit der Treue. Manchmal, manche mehr, manche weniger. Es gibt auch so verschiedene Zeiten. Es gibt auch Zeiten, wo das kein Problem ist vielleicht. Es gibt auch Zeiten, wo das echt schwierig ist. Aber da haben wir eine Zusage in der Bibel. Und zwar die Zusage, dass Gott uns dann helfen möchte. Weil er kennt uns und ja, im 2. Timotheusbrief steht es, Kapitel 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Gott kann gar nicht lügen, er kann nicht untreu sein, er kann nicht unverbindlich sein, unzuverlässig. Er ist die Treue in Person. Und auch wenn wir das nicht sind, er ist treu. Das ist eine wunderbare Zusage. Da lässt uns nicht los. Auch Israel war oft untreu. Was hat Gott gelitten unter seinem Volk? Und dennoch hat es Gott zwar bestraft und zur Seite gesetzt, aber er hat es nicht verstoßen für immer. Und er wird auch diejenigen aus dem Volk annehmen, die sich bekehren, die anderen natürlich nicht. Das ist auch klar. Aber die Tür ist nicht zu, will ich damit sagen, ne? Dass Gott sagt, für immer, das war's. Nein, die Möglichkeit besteht weiterhin zu wählen, wie wir es auch im Lied gehört haben. Ja, und wenn wir versagt haben, dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9, weil wir versagen alle, wo steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir werden treu, aber er wird, ja, wir werden untreu, aber er wird nicht untreu, er bleibt der Treue. Und dann passiert Folgendes, und zwar Gottes Ziel mit uns, das ist so der letzte Gedanke. Das fiel mir ein, als ich einen Artikel gelesen habe, in Fest und Treu übrigens, wo es um eine Säule ging. Was ist eine Säule? Was ist denn das? Ja, das ist das Ziel mit uns. Habt ihr das gewusst, dass Gott uns zu einer Säule machen möchte? Eine Säule symbolisiert Stabilität, Belastbarkeit und Verbindlichkeit. In der Offenbarung im Sendschreiben, Kapitel 3, 16, steht es, dass er uns zu einer Säule machen will. Auch der Jeremia bekam die Zusage, dass Gott ihn in Jeremia 1 zu einer Säule machen wollte. Dann habe ich mal geguckt, Paulus, Johannes und auch Jakobus galten als Säulen in der Gemeinde. Galater 2 ist das. Und was schön ist, auch die Schwestern, die Glaubensschwestern, Psalm 144, Vers 12, das war diese Stelle. Das lese ich als letztes nochmal vor. Psalm 144, Vers 12, dass auch sie eine Aufgabe in der Gemeinde haben, und zwar zur Stabilität beizutragen. Nicht vorne stehen und predigen, aber gerade danach in den Gesprächen miteinander. Wie geht's dir? Das auch zu spüren, das haben die, kennen die ja mehr als wir Männer. Wo läuft irgendwas verkehrt oder so. Und einfach auch zu einer guten, sag ich mal, Atmosphäre beitragen. Da ging es auch in den Artikel. Ich habe den zu Hause, wer den haben möchte, sehr schön geschrieben. Psalm 144, Vers 12, letzter Vers. Damit unsere Söhne in ihrer Jugend wie Sprösslinge emporwachsen, unsere Töchter den Säulengleichen, gemeißelt nach der Art eines Tempelbaus. Unsere Töchter, die Frauen sozusagen, die sollen auch erzogen werden sozusagen, unsere Kinder, unsere Mädchen sozusagen, dass sie Säulen werden, dass sie wunderschöne Säulen sind in der Gemeinde und dort ihre Aufgabe wahrnehmen. Aber wie gesagt, das gilt für uns alle, dass der Herr Jesus möchte, dass wir in seinem Bilde verwandelt werden und er uns stabil machen möchte. Ja, er möchte uns zu einer Säule machen, damit wir ja ihn verherrlichen. Ich fasse zusammen. Verbindlichkeit und die dazugehörigen Aspekte wie Treue, Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit sind wichtige Elemente des Glaubens. Sie sind Wesenszüge Gottes und Kennzeichen seines Wortes. Gott ist treu und seine Zusagen sind gewiss. Wir als Gläubige sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Allerdings werden diese Werte von der Gesellschaft diskreditiert. Als Christen schwimmen wir aber gegen den Strom. Verbindlichkeit und Treue sind wichtig im persönlichen Glaubensleben, aber auch im Gemeindeleben. Ohne Verbindlichkeit keine Gemeinde. Wir sollen uns hier gegenseitig anspornen. Dennoch müssen wir bekennen, dass wir oft untreu sind. Dann haben wir aber eine unumstößliche Zusicherung: die Treue Gottes. Im Gegensatz zu unserer Schwachheit und unserem Versagen ist seine Verbindlichkeit und Treue absolut sicher. Er will uns zu einer Säule machen. Amen. Ja, wollen wir uns erheben und gemeinsam beten. Ja, du treuer und wahrhaftiger, du wunderbarer Gott, danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns die Treue vorgelebt hast. Du warst treu bis in den Tod. Wir werden es dann auch beim Mahl wieder feiern. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du uns auch siehst, wie wir sind. Dass du möchtest, dass wir verwandelt werden. Dass wir uns verwandeln lassen. Dass wir die Treue, die Verbindlichkeit, die du bist, dass wir die widerspiegeln, dass wir die weitergeben, egal wie es bei uns in der Gesellschaft aussieht. Wir sehen es jeden Tag, wie biblische Werte mit den Füßen getreten werden, wie sie nichts mehr gelten. Herr Jesus, schenk, dass wir uns da nicht verrückt machen lassen, sondern dass wir gegen den Strom schwimmen und ein Leben leben, was anders ist als das, was in der Welt passiert. Schenke aber auch, dass wir als Christen im persönlichen Leben treu sind, dass wir das gerne tun, dass unser Herz einfach an dir hängt. Es ist einfach eine Herzenssache. Herr, und dass wir uns auch gegenseitig als Geschwister, auch hier in der Hauskreisversammlung, ja, dass wir uns gegenseitig lieben und ehren und dass wir auch aufeinander aufpassen, dass wir auch uns anspornen und dass wir auch unsere Versammlungen besuchen, dass wir einfach da sind und dass wir miteinander reden und ja, uns voranbringen im Glauben, dass wir uns motivieren können, denn du kommst wieder und du möchtest Gemeinde bauen auch heute. Ja, wir wollen dich aber auch um Vergebung bitten, dort wo wir untreu geworden sind, in den verschiedensten Bereichen. Das ist bei jedem was anderes. Wir danken dir, dass du nicht untreu wirst, sondern dass du immer absolut treu sein wirst und dass wir uns auf deine Zusagen verlassen können. Herr, mach uns zu dieser Säule, wie wir es gelesen haben, dass wir stabil werden, dass wir aufgerichtet werden, wenn wir gefallen sind, und hab Dank, dass wir das nie selber machen müssen, sondern dass du derjenige bist, der das in uns wirkt. Amen.